Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wir bekommen manchmal Post von euch, in der steht, bei euch in einer Stunde History, da kommen zu wenige Frauen vor. Ihr sprecht zu oft mit Männern und auch zu oft über Männer. Und tatsächlich habt ihr auch recht, oft ist das so, weil ein großer Teil der Geschichte, sagen wir mal, zumindest vordergründig von Männern gemacht wurde und leider auch immer noch wird. Um nur mal eine Zahl zu nennen, in nur etwa 13% der Länder, die zur UNO gehören, steht gerade eine Frau an der Spitze. Deswegen wollen wir in diesem Jahr mal einen besonderen Fokus legen auf die Frauen, die Geschichte gemacht haben, die großen Herrscherinnen. Wir machen das in loser Abfolge und heute geht es los mit der sogenannten Großmutter Europas, Queen Victoria. Von 1837 bis 1901 war sie Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland, also sehr, sehr lange. Getoppt nur noch später von Queen Elizabeth, die ja vor 2 Jahren verstorben ist. Und diese Queen Victoria, die hat wirklich sehr, sehr viel Einfluss auf die Geschichte gehabt. Ein ganzes Zeitalter ist nach ihr benannt worden, das viktorianische Zeitalter. Wir sprechen außerdem heute noch von viktorianischer Literatur, viktorianischer Architektur und Mode zum Beispiel auch. Das aber nur am Rande. Wir bleiben natürlich bei der Geschichte und gucken jetzt erstmal, was das überhaupt für eine Zeit war, in der Victoria Königin wurde.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Mit einem royalen Hallo.
Die Queen Victoria, die wird ja im Mai 1819 geboren. Das waren unruhige Zeiten auf dem Kontinent, so kurz nach den Kriegen gegen das napoleonische Frankreich, richtig?
Das kann man wirklich laut und deutlich unterstreichen. Durch diese Niederlage, die du gerade angesprochen hast von Napoleon, war der Streit mit dem französisch dominierten europäischen Kontinent sozusagen beendet worden. Napoleon und Zar Alexander I. aus Russland hatten gegen England eine Kontinentalsperre verhängt, einen furchtbaren Wirtschaftsboykott damit losgetreten. Aber England war über den Wiener Kongress, der diese Kriege ja beendet hat, über das Königreich Hannover auf dem Kontinent wieder ganz souverän vertreten. In Hannover amtierte das Königreich England in Personalunion seit 1714. Das Haus Hannover, so nannte man das, war eine deutschstämmige Dynastie und die hatte den englischen Königsthron von 1714 bis eben 1901 inne. Danach kam das Haus Sachsen, Coburg und Gotha und als der Erste Weltkrieg begann, musste das Haus umbenannt werden in Haus Windsor und so heißt es auch heute noch.
Welche Rolle hat denn Großbritannien in Europa gespielt?
Also England war am Wiener Kongress durch Außenminister Castlereagh beteiligt. Es hatte eigentlich keine weiteren Ideen über neue Besitzungen auf dem Kontinent. Das war ja schon über das Königreich Hannover am Deutschen Bund beteiligt, der auf dem Wiener Kongress gegründet wurde. Und die wichtigsten Ziele waren, eine konservative Ordnung auf dem Kontinent zu etablieren und auf jeden Fall zu verhindern, dass Russlands Macht erweitert würde. Beides wurde erreicht. England behielt obendrein Malta und auch Helgoland und einige Inseln im Ionischen Meer, unter anderem Korfu. Also am Ende des Kongresses hatte sich die politische Situation im Sinne Englands auf dem Kontinent stabilisiert.
1837 ist Victoria Königin geworden. Sie stammte aus dem Haus Hannover. Wie kamen denn die Hannoveraner überhaupt auf den Königsthron im britischen Königreich?
Eine nicht ganz einfache Geschichte.
Sie beginnt
im Jahr 1714. Da starb nämlich Anne Stuart. Anne Stuart, das war die letzte Königin aus dem Hause Stuart und sie starb kinderlos. Sie hatte mindestens ein Dutzend Fehl- oder Totgeburten. Und bei der Nachfolge von dieser Anne Stuart, da trat der Act of Settlement in Erscheinung. Nämlich 1707 wurde in England entschieden, dass nur noch Protestanten auf dem englischen Thron sein durften. Und da kam dann eine entfernte Verwandte ins Spiel, nämlich Sophie von der Pfalz. Aber diese Sophie von der Pfalz, wie das halt so ist, starb 7 Wochen vor Anne Stuart. Also folgte ihr Sohn Georg Ludwig von Hannover als George I. auf dem Thron in London. Und gleichzeitig begann damit die Personalunion mit dem Königtum in Hannover.
Wie viele Könige oder Königinnen hat denn das Haus Hannover gestellt vor der legendären Queen Victoria?
Ja, es begann mit dem eben schon erwähnten George I. Ihm folgten Namensvetter 2 bis 4. Das waren jeweils Söhne bzw. Enkel des Vorgängers. George III. Regierte mehr als 59 Jahre, die anderen natürlich deutlich kürzer. Als George IV. Im Juni 1830 starb, da ging eine skandalumwitterte Amtszeit zu Ende. Schulden, private Skandale, Unterdrückung der Ideale der Französischen Revolution waren an seinem Wege. Mit Wilhelm IV. Kam dann ein Reformer auf den Königsthron. Vor allem die Verwaltung wurde reformiert und das Parlament. Ihm folgte dann seine Nichte Victoria. Sie amtierte mehr als 63 Jahre und sie wird nur noch übertroffen von der jüngst verstorbenen Elisabeth II.
War denn Victoria auch gleichzeitig Königin von Hannover, wie ihre Vorgänger das waren?
Ich bitte um Entschuldigung, es wird noch etwas komplizierter. Nein, war sie nicht. Weil nämlich das Erbrecht in Hannover verbot eine Frau auf dem Thron. Ich muss es so sagen. So kam Ernst August I. auf diesen Thron in Hannover. Er war der 5. Sohn des britischen Königs George III. Und er stammte aus dem Hause Hannover. Und hatte den in dieser Frage wirklich unschätzbaren Vorteil, nämlich ein Mann zu sein. Den Menschen in Hannover war das alles sehr suspekt, denn er drehte die liberale Verfassung seines Vorgängers zurück. Er provozierte Streit und Widerstand in der Bevölkerung, unter anderem den Widerstand der Göttinger 7 Professoren. Da haben wir eine Sendung zugemacht im November 2022.
So, jetzt wollen wir uns aber wirklich mal dieser Frau nähern. Esther Körfgen berichtet über Queen Victoria, die mächtigste Herrscherin ihrer Zeit.
Queen Victoria, vielen Dank, dass Sie...
Highness. Für Sie immer noch Highness. Und ich gebe nur 5 Minuten, ich habe schließlich noch zu tun.
Oh, Entschuldigung, Hoheit. Sie sind jetzt 80 Jahre alt. Sie haben unglaublich viel bewirkt.
Kommen Sie zur Sache.
Okay. Sind Sie eigentlich auf Ihre Rolle der Königin vorbereitet worden?
Nein. Meine deutsche Mutter hat mich fernab vom Hof aufwachsen lassen, unter totaler Kontrolle. Ich durfte nicht einmal allein eine Treppe runterlaufen. Ich war todunglücklich.
Sie waren 18, als Ihr Onkel gestorben ist und es hieß, von nun an bist du Königin. Wie war das für Sie?
Anstrengend. Und schön. Die Krönungszeremonie in der Westminster Abbey hat 5 Stunden gedauert. Zum Glück hatte ich vorher schon eine eigene Krone in Auftrag gegeben. Die alte war mir viel zu schwer. Stundenlang bin ich dann mit einer goldenen Kutsche kreuz und quer durch London gefahren. 400.000 Menschen haben mir zugejubelt.
Ja, toll. Aber hat man sie auch ernst genommen? Sie waren damals 1,50 Meter groß und sind seitdem auch nicht mehr gewachsen.
Herrgott, ist das wichtig? Ich habe mein Leben lang darunter gelitten.
Naja, aber sie waren ehrgeizig. Sie wollten eine gute Königin sein. Allerdings...
Was?
Ihre Berater damals waren schon früh der Meinung, dass sie heiraten sollten. Sie bräuchten einen mäßigenden Einfluss. Eigentlich unverschämt, oder? Ich meine, schließlich waren sie ein Vorbild für viele Frauen.
Ach, papalapap. Dass ich als Frau Königin geworden bin, das ist doch völlig anormal. Frauen sind nicht fürs Regieren geschaffen. Das Gerede von den Rechten der Frauen geht mir auf den Nerv.
Okay. Sie hatten ja auch viele männliche Berater an ihrer Seite. Erst den Premierminister Melbourne, dann ihren Mann. Den hatten ihre Berater ja quasi ausgesucht. Ihr Cousin Albert von Sachsen-Coburg und Gotha.
Albert. Ich habe ihn mit 17 das erste Mal gesehen und war sofort verliebt. Er war so schön.
Der hatte es ja am Anfang nicht wirklich leicht. Er wollte gerne mehr mitwirken am Regieren und sie ließen ihn nicht.
Ja, aber er war ja auch nicht König, sondern ich.
Aber er hatte einen starken Einfluss auf sie.
Er war für mich alles. Mein Vater, mein Beschützer, mein Ratgeber in allen Dingen.
Sie haben 9 Kinder zusammen. Es heißt, sie hätten ihre Schwangerschaften und Geburten alle als Zumutung empfunden?
Wie eine Kuh habe ich mich gefühlt. Oder eine Hündin? Jedenfalls wie ein Tier, so banal. Bei meinen ersten beiden Schwangerschaften habe ich mich mit Chloroform betäuben lassen.
Sie haben 7 Attentate überlebt. Die Menschen waren beeindruckt, mit welcher Selbstbeherrschung sie die verwunden haben.
Ach, diese Attentäter waren ja auch alles arme Irre.
Naja, könnte es nicht auch sein, dass das sozial raue Klima damals Menschen gegen sie aufgebracht hat?
Welches raue Klima?
Nun, es gab viele arme Menschen. In Irland herrschte eine Hungersnot. In mehreren europäischen Staaten sind Revolutionen ausgebrochen. Und dann ist Großbritannien auch noch in den Krieg gegen Russland eingetreten. Dabei sind zehntausende britische Soldaten ums Leben gekommen.
Oh, es gibt für einen Mann keinen schöneren Tod, als auf dem Schlachtfeld zu fallen.
Ihr Mann, Prinz Albert, ist an Typhus gestorben. Da war er erst 42. Das war sicher ein harter Schicksalsschlag für Sie.
Ich habe ihn bis heute nicht überwunden. Und ich freue mich darauf, wenn ich endlich sterben darf, um in der Ewigkeit bei ihm sein zu dürfen.
Sie gelten auch als sehr einflussreich in der europäischen Politik. Einfach dadurch, dass Sie Ihre Kinder und 40 Enkel geschickt in die europäischen Königshäuser verheiratet haben.
Oh ja, ja. Man nennt mich die Großmutter Europas. Das ist mein Beitrag zur langfristigen Sicherung des Friedens.
Aber warum hat es dann so viele Kriege während Ihrer Regentschaft gegeben?
Kriege? Welche? So, die 5 Minuten sind um. Ich muss wieder an die Arbeit.
Oh, bitte, Majestät, bitte noch eine letzte Frage. Ist es nicht mal an der Zeit, Ihren ältesten Sohn und Thronfolger an Ihren Staatsgeschäften zu beteiligen?
Bertie? Um Gottes Willen. Der ist doch komplett unfähig, jemals König zu werden.
Okay, danke, eure...
Ja, ja. Bye, bye.
Esther Körfken war das. Über das Leben von Queen Victoria und über sie kann man natürlich noch viel, viel mehr erzählen, als in ein paar Minuten reinpasst. Dr. Carina Urbach hat ein ganzes Buch geschrieben über Queen Victoria. Hallo, Frau Urbach.
Hallo, Frau Urbach.
Frau Urbach, normalerweise ist es ja so, dass man als direkter Nachfahr des Königs oder der Königin ein Amt erbt sozusagen. Bei Queen Victoria, da war aber der Onkel der König. Wie ist denn das dazu gekommen?
Ja, das war eine sehr viel kompliziertere Geschichte. Im Grunde profitierte sie einfach vom reproduktiven Versagen ihrer Verwandtschaft, weil ihr Großvater Georg III. Hatte 15 Kinder und seine Söhne waren alle ziemlich heiratsscheu und zeugten nur außereheliche Nachkommen. Und sein ältester Sohn, Georg IV., schaffte es zwar, eine legitime Thronfolgerin zu zeugen, aber als die dann starb, musste Nachschub her und damit begann der Run auf den Thron. Und alle Söhne von Georg III. Schlossen dann solche Schnellschuss-Ehen und dazu gehörte eben auch der 4. Sohn, der Herzog von Kent, der dann Queen Victorias Vater wurde und der verließ seine Geliebte und heiratete ganz schnell eben eine Coburgerin, Victorias Mutter. Und aus dieser Ehe entstammt sie.
Also man hört schon, da ging es auch zu diesen Zeiten drunter und drüber in den Königshäusern. Die Queen Victoria kam ja auch sehr, sehr jung auf den Thron, ne, mit 18 Jahren. Wie würden Sie ihren Charakter zu der Zeit beschreiben? War das eine starke junge Frau oder ist die da wirklich in ein Amt gehievt worden, dem sie überhaupt nicht gerecht werden konnte?
Ja, also ihre Chancen anfangs waren eigentlich sehr gering, denn sie hatte eine wirklich sehr, sehr merkwürdige Kindheit. Sie ist vollkommen isoliert aufgewachsen vom Hof. Ihre Mutter, diese Coburgerin Victoria Luise, hat sie also abgeschottet von allem und sie hatte eine sehr deutsche Erziehung. Also sie war eigentlich nicht sehr gut darauf trainiert, eine britische Königin zu werden, aber sie hatte eben einen sehr, sehr starken Charakter und war lernfähig und intelligent und sie hat was draus gemacht. Aber als sie 18-jährig anfing, hat man sie also wirklich als Marionette noch gesehen und als kindliche Königin sozusagen unterschätzt.
Wie hat sich das dann entwickelt?
Ja, das liegt, glaube ich, wirklich an ihrem Charakter, dass sie sich zuerst mal von ihrem ersten Premierminister, das war Lord Melbourne, sehr viel hat beibringen lassen, dass sie dann aber auch sich selbst ständig weitergebildet hat. Also sie war im Gegensatz zu den Royals, die wir heute kennen, eine sehr bildungshungrige Frau, die wirklich wahnsinnig viel gelesen hat, die sich für Musik interessiert hat, für Kunst, die sich ständig verbessern wollte. Und das ist ja auch so typisch fürs viktorianische Zeitalter. Es hat viele Schattenseiten, aber es hat auch eben diese Idee, wir müssen fortschrittlich sein, wir müssen was aus uns machen. Also diesen Bildungsbürgertumshunger, den hat sie, obwohl sie royal war, absolut verinnerlicht und hat tatsächlich sehr, sehr viel gelernt.
Sie hat ja dann später einen inoffiziellen Titel bekommen, nämlich den der Großmutter Europas. Das hört sich jetzt, finde ich, erstmal nicht an nach einer irrsinnig gebildeten Frau, sondern eher nach einer behütenden, mütterlichen Frau. Hatte sie diese Seite auch?
Ja, also es gibt ja sehr viele Blickweisen auf sie. Die Historiker sind da sehr gespalten. Es gab also wirklich Hagiografien und dann auch Hinrichtungen ihres Charakters. Und man hat sie natürlich lange unterschätzt, also klarerweise männliche Historiker haben sie sehr unterschätzt und haben sie eben als diese Mutti-Figur dargestellt. Das war sie natürlich auf keinen Fall. Also erstens mal wissen wir heute, dass sie ihre Kinder furchtbar tyrannisiert hat und nicht sehr mütterlich war.
Okay.
Sie hat also zum Beispiel, Babys fand sie ganz scheußlich. Also sie fand die irgendwie, hat sie auch als kleine glitschige Wesen bezeichnet. Aber also sie war also im Grunde nicht mütterlich, dass sie so viele Kinder geboren hat, lag einfach natürlich an den Erwartungen der Zeit und auch an ihrem Ehemann, dem deutschen Prinz Albert, der wollte natürlich ganz viele Kinder haben, auch eben für seine Heiratsprojekte. Also insofern, diese Mutti-Idee ist eine Projektion und sie hat eigentlich nicht ihre Kinder später in diese ganzen Häuser verheiraten wollen. Das war eine Idee anfangs ihres Ehemannes, Prinz Albert, dass man eben so eine internationale aufbaut und die Kinder in alle möglichen europäischen Häuser verheiratet. Und später hat sie das als Fehler sogar gesehen und als Belastung.
Okay, also dann bezieht sich dieser Titel Großmutter Europas mehr darauf, dass sie wirklich ihre Kinder verteilt hat und nicht darauf, dass sie so ein mütterlicher Typ war.
Überhaupt nicht. Ja. Nein, sie war überhaupt nicht mütterlich. Also sie galt wirklich als Kontrollfreak. Und sie hat Unmengen von Briefen immer an ihre Kinder geschrieben, was sie alles tun müssen und wie die leben müssen. Sie wollte das Leben ihrer Kinder wirklich bis ins letzte Detail kontrollieren. Ist ihr natürlich nicht geglückt, aber sie hat es versucht.
Dann bleiben wir doch mal bei ihrem politischen Einfluss. Wie groß war der in England und wie auch möglicherweise in den britischen Kolonien?
Ja, also ihr politischer Einfluss hing stark vom jeweiligen Premierminister ab. Also mit den Premierministern Palmerston und Gladstone hatte sie so viele Auseinandersetzungen, da hat sie sehr, sehr wenig durchsetzen können. Also sie sah Gladstone zum Beispiel als den großen Verhinderer, weil er nicht so nationalpatriotisch dachte wie sie und weil er auch Irland, also diese Selbstverwaltung in Irland, dieses Home Rule durchsetzen wollte und das hat sie absolut abgelehnt. Also sie hat mit ihrem Premierminister Disraeli dann später sehr, sehr viel Macht ausüben können, weil die beiden zusammen eine sehr chauvinistische Außenpolitik verfolgten. Also der war ganz auf ihrer Linie und da hatte sie sehr, sehr viel Einfluss. Und er hatte ja auch den Wunsch erfüllt, eben Kaiserin von Indien zu werden. Und wenn es um Kolonien ging, war sie eine absolute Imperialistin par excellence. Und das wirft ja auch heute einen Schatten auf ihre Regierungszeit, weil unter ihrer Herrschaft erweiterte sich noch einmal das Empire, also mit neuen Gebieten im Pazifik und in Afrika. Und sie war einfach begeistert, wenn man wieder eine Region oder einen See oder eine Stadt nach ihr benannt hat.
Ja, über die Geschichte des Empire wollen wir später noch sprechen hier in dieser Folge. Ich würde noch gerne einmal abschließend auf diese Großmutterrolle zurückkommen, denn sie war ja nicht in Rolle, sondern in echt die Großmutter des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. Was hatten die beiden denn für ein Verhältnis?
Das ist eine interessante Frage, weil Wilhelm II. Dachte, er hätte ein sehr gutes Verhältnis mit ihr.
Ja.
Also er war ja eine sehr narzisstische Persönlichkeit. Also er war der erste, ihr erster Enkel, der erstgeborene Enkel sozusagen. Und er hielt sie ja auch an ihrem Sterbebett in seinen Armen. Also er hat auch um diese Pool-Position richtig gekämpft, dass er am Sterbebett sitzen darf.
Ja.
Aber er hat dann später herausgefunden, was sie wirklich von ihm dachte. Denn es gibt unendlich viele Briefwechsel zwischen Queen Victoria und seiner Mutter, Vicky. Und die zeigen eigentlich, dass sie sehr wenig von ihm hielt. Als er ein Kind war, hat sie sich noch viel Sorgen um ihn gemacht, weil er natürlich mit diesem Handicap aufwuchs, mit seinem Arm und alle anderen möglichen Probleme hatte. Aber dann später, als er erwachsen wurde, hat sie ihn in seiner Egomanie erkannt und in seiner Rücksichtslosigkeit auch gegenüber seinen Eltern und war entsetzt über ihn und über seine Herzlosigkeit. Und John Rühl hat das sehr, sehr gut in seiner Biografie über Wilhelm II. Eben gezeigt, dass Queen Victoria in dem Punkt eigentlich mit Bismarck dann sehr viel gemeinsam hatte, weil die beiden erkannt haben, die großen Schwächen des Kaisers erkannt haben, schon sehr früh.
Ja, also besonders großmütterlich war sie offenbar in der Tat nicht. Dr. Carina Urbach hat ein ganzes Buch geschrieben über Queen Victoria. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Urbach.
Matthias, in der Regentschaft von Queen Victoria, da dehnte sich das British Empire ja aus. Also sie wurde sogar am Ende Kaiserin von Indien. Wann hat diese Geschichte des Empire begonnen?
Also das ist natürlich eine lange Geschichte, das ist klar. Auf dem Höhepunkt, das muss man vielleicht am Anfang sagen, war es das größte Kolonialreich der Geschichte. 450 Millionen Einwohner und ein Viertel der Landfläche der Erde gehörten dazu. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, also 1918, war es die führende Weltmacht. Aber der Beginn Ein genaues Datum, das ist relativ schwierig. Es begann auf jeden Fall mit den englischen Besitzungen in Frankreich über die Herrscher des Hauses Plantagenet. Die französischstämmigen englischen Könige waren bis 1399. Dieser Besitz außerhalb der Insel ging im Hundertjährigen Krieg 1453 verloren, Stichwort Jeanne d'Arc.
Wann kamen denn Irland und Schottland noch dazu zum United Kingdom?
Das war am Ende des 13. Jahrhunderts. Das war die Unterwerfung von Wales und Schottland. Schottland befreite sich wieder und war bis Anfang des 18. Jahrhunderts unabhängig. Irland wurde 1541 der englischen Krone unterstellt. Das war sozusagen die Basis für weitere Eroberungen. Und dann gab es ununterbrochen neue Kolonien in Nordamerika an der Ostküste, in Mittelamerika und der Karibik, in Asien, vor allem in Indien, Sri Lanka, Malaysia und China, in Europa die Inseln Malta und Helgoland, große Teile Ozeaniens mit Australien und Afrika schließlich von Ägypten bis zum Kap der Guten Hoffnung. Und damit hatte England unendliche Ressourcen und Bodenschätze. Sie hatten Millionen Menschen, die für die Krone arbeiteten, und die weltpolitische Stellung des Empire war für lange Zeit unangreifbar.
Erste Einblicke ins britische Empire, und ich werde da jetzt weiter drüber reden mit Benedikt Stuchtei. Er hat ein Buch geschrieben über die Geschichte des Empire. Hallo Herr Stuchtei.
Ja, guten Tag.
Herr Stuchtei, warum sind die Engländer überhaupt Kolonialmacht geworden?
Die Engländer sind Kolonialmacht geworden, genauso wie die Schotten und andere Nationen in Europa. Denken Sie an die Niederländer oder auch die Portugiesen in der Vormoderne. Nun, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Sicherlich waren primäre Gründe, Handel zu treiben in den Westindies, also im karibischen Raum, oder auch natürlich in Indien, in Asien. Handel zu treiben, der sehr gewinntreibend war, sehr gewinnbringend war und der natürlich auch mit Abenteuer zum Teil zu tun hatte. Ein anderer sicherlich starker Motivationsgrund für Engländer im 17. Jahrhundert war, allemal für die Puritaner, der Revolution zu entfliehen und eine neue religiöse Gemeinschaft an der Ostküste der USA zu gründen. Also es waren ganz unterschiedliche Motivationsgründe, religiöse, handelspolitische, natürlich auch individuelle.
Wir haben schon gehört in der Sendung, dass dieses Empire eine große Macht hatte und ja auch sehr, sehr viele Länder umfasste irgendwann. Wie guckte denn eigentlich der Rest der Welt auf diese Größe und auf diese Macht des britischen Empire?
Das kommt auf die Zeit an, mit der Sie sich gerade befassen, sozusagen, wenn Sie im 19. und vor allem im späten 19. Jahrhundert das Empire sich anschauten, dann war es sicherlich von einerseits von schier unendlicher Größe, wie Sie sagen, aber gleichzeitig auch für viele eine Art Vorbild sozusagen, dem nachzueifern, oder ein Konkurrenzmodell, dem man sich gegenüberstellen musste, wie etwa die Deutschen oder die Japaner das gesehen haben und auch zunehmend die USA. Für viele Engländer selber oder auch Briten in Großbritannien war das Empire, so gibt es die These, gar nicht unbedingt immer spürbar und wirksam. Sozusagen, es war out there, aber nicht unbedingt Präsenz im Alltag. Man kann das so oder so sehen. Es war sicherlich in vielerlei Hinsicht durch die Waren, Kakao, Kaffee, Tabak, Baumwolle und viele Produkte, die in Übersee produziert wurden, im englischen Alltag präsent. Gleichzeitig aber war die Verflechtung sozusagen für die Bevölkerung ganz unterschiedlich spürbar. Wenn sie in einer großen Stadt wie London lebten, sicherlich unmittelbar, lebten sie aber auf dem Lande sicherlich weniger.
Das heißt, die Engländer, die haben zwar wahrgenommen, welche Profite ihnen das bringt, also sie sagten gerade zum Beispiel Tee, Kaffee, aber haben das doch nicht immer direkt im Kopf verknüpft mit dem Empire, sondern mehr so ein bisschen für selbstverständlich genommen?
Vermutlich war es eine gewisse Selbstverständlichkeit auch, sozusagen die Ausdehnung, weil man das Gefühl hatte sozusagen, der Kolonialismus, ähnlich wie in anderen europäischen Nationen, etwa dem niederländischen, dem portugiesischen Kolonialismus, war es quasi eingeschrieben in die eigene Geschichte. Es gehörte quasi dazu, Kolonialismus und Imperialismus als Teil der eigenen Nationalgeschichte. Mit all den enormen Widersprüchen, die das natürlich hervorbringt.
Das 19. Jahrhundert wurde ja auch das britische Jahrhundert genannt. Welchen Anteil hatte denn eigentlich Queen Victoria als Großmutter Europas, wie sie ja genannt wurde, daran?
Ja, da spielen Sie an die familiären Verbindungen Victorias in ganz Europa an. Sie hatte sicherlich einen großen Anteil, vielleicht gar nicht persönlich unbedingt, weil sie als Königin Englands viermal in Irland war, aber kein einziges Mal im Empire. Sie hat gar nicht sozusagen große Reisen unternommen, anders als ihr Sohn Edward, der Reisen nach Kanada und Südafrika unternommen hatte. Oder auch George V., der eine Royal Tour schon 1901 unternahm. Diese royale Sichtbarkeit war für die Monarchie, für die Familie insgesamt von großer Bedeutung. Victoria selber war eher zurückhaltend, wurde 1876 Kaiserin Indiens, hat aber diese Rolle als eine Reisende, als eine global präsente Monarchin in Person gar nicht so wahrgenommen. Man kann das vielleicht eher indirekt sehen, dass die Monarchie oft auf eben Münzen, Briefmarken, Denkmälern auf diese Art und Weise Identität schuf und präsent war für viele, allemal eben für die breite Bevölkerung.
War das denn, ich sag mal, in den Kolonien, war sie denn da trotzdem ja sehr präsent oder glauben Sie, sie hätte besser Reisen dorthin unternommen, um ihre Macht noch mehr zu demonstrieren oder auch ihre Präsenz mehr zu zeigen dort?
Oftmals ist das gefordert worden, aber Victoria war keine reisende Königin. Sie hätte das vermutlich selber mit ihrer Art Lebensstil gar nicht gewollt. Es ist oftmals anders eben vertreten worden, in der Literatur, in der Musik natürlich, in der Kunst, überhaupt im breiteren Kulturleben. Und ich würde sagen, wirklich auch im Alltagsleben hat man das quasi kompensiert, dass sie selber keine so reisende Königin gewesen ist. Und Wilhelm II., der deutsche Kaiser, hat das ja anders gemacht. Der ist ja doch öfter zum Beispiel nach Palästina gereist und solche Reisen hat er unternommen. Das war Victorias Sache nicht.
Das Empire ist ja nach dem Ersten Weltkrieg und vor allem dann nach 1945 an vielen Stellen zerfallen. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, man kann fast sagen, warum ist es erst dann dazu gekommen? Sozusagen, es hätte sehr viel früher schon im Rahmen des Südafrikanischen Krieges seit 1899 dazu kommen können, dass das Empire sich dann fast 500 Jahre bis, wenn Sie so wollen, bis 1997, also in den Nachformen des Commonwealth, so lange gehalten hat, ist fast schon ein kleines Wunder. Es hätte also sehr viel früher zerfallen können und durch die unterschiedlichsten, insbesondere natürlich durch die dekolonialen, antikolonialen Kräfte in den Kolonien, Indien, Kenia und viele andere, ist es natürlich längst dann schon im Laufe des 20. Jahrhunderts zum Zerfall gekommen, der in vielfacher Hinsicht aber von London aus auch gesehen wurde und durch unterschiedlichste Methoden, Verwaltung, Wirtschaft, natürlich das Militärische, nur aufgehalten wurde. Sicherlich waren die beiden Weltkriege treibende Kräfte, die dazu beigetragen haben, das Empire wie auch alle anderen europäischen Kolonialmächte dem Zerfall heimzugeben. Aber es hätte schon viel früher kommen können.
Wenn wir jetzt mal zurückgucken, Herr Stuchtei, wie würden Sie das bewerten? Wenn wir England und die Kolonien uns mal ansehen, hat es mehr Schaden oder mehr Nutzen gebracht?
Es hat in jedem Fall sehr viel Schaden gebracht. Also man sollte Imperien nie sozusagen als Kräfte betrachten, die überzeitlich oder universal wirksam gewesen sind. Sie waren in der Regel unvollendete und oftmals auch improvisierte, niemals auf Dauer angelegte politische Formen. Insofern hat das Empire Gewalt gebracht. Es hat ein sehr umstrittenes Erbe, mit dem wir uns heute befassen. Die Denkmäler sind das eine, die Bestände in den Museen das andere, die Restitutionsfrage natürlich. Es hat sehr viel Gewalt in unterschiedlichster Form durch Kriege gebracht. Wenn Sie sich gerade die Zeit Victorias angucken, nach der Sie eben gefragt haben, sie hat 64 Jahre regiert, darin sind 72 Kriege gewesen. Also insofern ein sehr militärisches, ein sehr gewaltvolles Zeitalter. Es hat eine Verflechtung der Welt gebracht auf der anderen Seite. Die britische Sprache und Kultur ist sozusagen global verflochten worden. Es hat für Tourismus geschaffen, es hat die Wissenschaften verflochten und vieles mehr. Aber es hat eben auch zu Massenfluchten, zu Ausrottungen, zu Vertreibungen geführt. Es hat zu agrarischen Monokulturen geführt, zu Entwaldungen und zu massiven ökologischen Schäden. Also der Nutzen für Großbritannien war ohne Zweifel, es hat sich stark bereichert. Viele der großen Häuser in London, wie in den großen Metropolen und natürlich auf dem Lande, viele Wohlstandes sind dem Empire geschuldet und können auf das Empire zurückwirken. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich in den kolonisierten Ländern, die abhängig gemacht wurden, enorme Armut auch geschaffen. Also man kann da ganz sicherlich nichts beschönigen.
Was würden Sie sagen, wie sehr steckt denn dieses Empire, also die Größe und die Macht, wie sehr steckt das noch drin in den Köpfen? Man hat ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal den Brexit betrachtet, also man hat ja schon noch den Eindruck, dass da so eine gewisse Art von Größenwahnsinnigkeit, will ich jetzt mal sagen, irgendwo noch da ist. Wie sehr ist das dem Empire geschuldet?
Das ist eine sehr schöne Frage und ich glaube, das hat sehr viel mit Nostalgie zu tun. Die Brexiteers mit Boris Johnson und Nigel Farage, die haben bewusst diese Nostalgie, diese vermeintliche Größe eines Empires von früher genommen, um daran anzuknüpfen und zu sagen, Großbritannien könne gut ohne Europa, könne gut quasi ohne die europäischen Bezüge, weil es eben globale besitzt. Das ist ein Widerspruch, denn Großbritannien war immer im Zentrum Europas und allemal England ein Teil, ein wesentlicher Teil der europäischen Geschichte. Splendid Isolation ist sozusagen eher ein Mythos. Und die Nostalgie, dem Empire heute wieder sozusagen Form zu verleihen, die will an vermeintlich glorreiche Zeiten anknüpfen, die natürlich überhaupt nicht mehr anknüpfbar wären. Also weder Indien noch irgendeine ehemalige afrikanische Kolonie, noch Australien, Neuseeland, Kanada würden sich heute natürlich in diese Verbindungen nochmal einfügen wollen.
Benedikt Stuchtal war das über die Geschichte des britischen Empire. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Queen Victoria ist ja am 22. Januar 1901 gestorben. Da war sie 82 Jahre alt. Aber jetzt, mehr als 120 Jahre später, da ist sie ja immer noch in aller Munde. Warum ist es so?
Ja, vielleicht, weil sie versucht hat, über ihre Familie in so vielen Königshäusern Einfluss zu haben, politischen Einfluss vor allem, und das Ganze auch noch als Friedenssicherungsprojekt dargestellt hat. Das ist natürlich komplett gescheitert, weil gerade in ihrer Amtszeit im 19. Jahrhundert gab es sehr viele Kriege, vor allem auch in Europa. Vielleicht aber ist es auch so, weil sie es verstanden hat, das Bild einer gütigen, einer geduldigen und freundlichen Monarchin zu vermitteln, obwohl sie es wirklich nicht war. Aber tatsächlich hat sie natürlich über die engsten Familienangehörigen direkt Kontakt zu Königen und Kaisern gehabt und so ganz nebenbei. Man traf sich zu Geburtstagsfeiern über alle politischen Gegensätze hinweg bei ihr zum Kaffee.
Ist das schön. Sie hatte viele Nachkommen, das haben wir auch eben schon bei Frau Dr. Urbach gehört. Die hatten ja dann auch wieder viele Nachkommen. Und kann man denn vielleicht so weit gehen zu sagen, dass dieser lange Arm Victorias immer noch 120 Jahre nach ihrem Tod irgendwo zu finden ist, zu spüren ist?
Also ich weiß natürlich nicht, wie geschichtsbewusst ihre Nachfahren sind, aber viele der heute gekrönten Häupter haben Victoria an ihrer Herkunftslinie. Charles III. Von England, König Harald V. von Norwegen, Karl Gustav von Schweden, Königin Sophia von Spanien, Juan Carlos von Spanien oder Königin Margarete II. Von Dänemark. Und natürlich die vor 2 Jahren verstorbene Elisabeth II. Übrigens auch ihr Ehemann Philipp. Der war nämlich über seinen Onkel, der griechische König Paul I., mit dem englischen Königshaus verwandelt. Ich weiß, das ist sehr kompliziert, aber ist allenfalls auch nur noch eine Randnotiz.
Also Verwandtschaftsverhältnisse gibt es zahlreiche. Victorias Blut fließt weiter durch die Ader der Adelshäuser in Europa. Über ihre Bedeutung in der britischen Geschichte spreche ich jetzt mit Kevin Lenk von der Uni Münster. Er hält gerade Vorlesungen über das Empire. Hallo, Herr Lenk.
Guten Tag.
Welche Bedeutung hat denn die Queen Victoria für die britische Geschichte gehabt?
Queen Victoria ist mit einer Regierungszeit von fast 63 Jahren, also eine extrem lange, eine Monarchin und dann Staatsoberhaupt des britischen Königreiches und damit auch des britischen Empires. Und sie ist das Staatsoberhaupt zu einer Zeit, wo die britische Gesellschaft und das britische Staatswesen massive Veränderungen durchläuft. Wir haben einerseits eine starke Parlamentarisierung des politischen Systems und auch eine Ausweitung der politischen Teilhabe auf weite Teile der bürgerlichen Gesellschaft und später auch der Arbeiterklasse. Und das geht mit einem relativen Machtverlust der Monarchie einher. Gleichzeitig modernisiert sich die britische Gesellschaft, also es gibt eine große Industrialisierung. Und im dritten Punkt ist das die Phase, insbesondere in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo das britische Empire sich nochmal so richtig territorial auszubreiten beginnt. Und über all diesen Wandlungsprozessen steht oder ist Queen Victoria involviert, die die Monarchie in dieser Zeit quasi neu erfinden muss. Da eben der reelle Machtverlust einerseits und die anderen politischen Partizipationsansprüche andererseits die Rolle der Monarchie nochmal komplett verändern. Und Victoria schafft es, diese Handlungsrahmen zu nutzen, die Monarchie zu modernisieren und auch so ein bisschen den Modus operandi der königlichen Familie, den man bis heute kennt, auch zu prägen. Sie nutzt auch in den wenigen reellen Machtbereichen, die sie noch hat, ihren Einfluss durchaus auch noch aktiv und ist quasi damit eine der Figuren, anfangs zusammen noch mit ihrem Ehemann Albert, die den modernen Modus operandi der britischen Monarchie prägt.
Wir haben das in diesem Podcast schon häufiger gehört in dieser Folge, dass das wirklich sehr raue Zeiten waren, in denen die Victoria herrschte. Würden Sie sagen, dass es für Großbritannien deshalb von Vorteil war, so lange eine Monarchin, die gleiche Monarchin zu haben und keine häufigeren Wechsel auf dem Thron?
Das ist ein bisschen schwierig per se zu beantworten, weil es natürlich dann so eine etwas kontrafaktische Spekulation wäre. Wenn man sich aber Europa mal im Vergleich anguckt, die Monarchien stehen da ja in anderen europäischen Ländern vor ähnlichen Herausforderungen der stärkeren politischen Partizipationsansprüche der bürgerlichen Gesellschaft, das Aufkommen des Verfassungsstaates. Und bis auf Frankreich, das nochmal so eine eigene turbulente Geschichte hat, überleben alle Monarchien das 19. Jahrhundert und diesen Wandel. Und die Frage, ob diese Monarchien das 20. Jahrhundert überleben, klärt sich dann erst tatsächlich mit der Frage Sieg oder Niederlage im Ersten Weltkrieg. Daher denke ich, dass die Frage, ob jetzt Edward VII. Etwas früher drangekommen oder Victoria, da tatsächlich eher so eine nebensächliche Geschichte ist. Da müsste man wahrscheinlich in breitere kulturelle Dynamiken reingucken. Mhm. Wichtig ist aber, dass Victoria in diesem Wandlungszeit dann einfach doch eine prägende Figur war, weil sie die Handlungsräume, die sie hatte, genutzt hat.
Wie prägend war sie denn in den Kolonien? Wie war denn ihr Ansehen da?
Victoria wird 1876 Kaiserin von Indien und spätestens ab diesem Zeitpunkt das zentrale Symbol des britischen Empires. Sie müssen sich das britische Empire nicht irgendwie als einen homogen, systematisch geplanten Staat vorstellen, sondern als ein unglaublich komplexes Sammelsurium an indirekt beherrschten Kolonien, direkt beherrschten Kolonien, Siedlerkolonien, Stützpunktkolonien, also die überall total anders funktionieren und schwer zu überblicken sind. So stark, dass einer der ersten Historiker des britischen Empires mal gesagt hat, also John Robert Seeley, man könnte meinen, wir haben das alles irgendwie geistesabwesend erobert. Und die Rolle, die Victoria jetzt einnimmt zu diesem Zeitpunkt, ist so als zentrale symbolische Klammer, als zentrale Symbolfigur dieses Empire symbolisch zusammenzuhalten. Das heißt, sie ist politische Projektionsfläche der Siedlerkolonialisten, zum Beispiel in Kanada und Neuseeland. Sie ist die Integrationsfigur für die lokalen indigenen Herrscher, die indirekt beherrscht werden, die alle auf sie schwören müssen. Sehr, sehr viel wird nach ihr benannt, Städte, Flüsse, Wasserfälle. Und dadurch wird sie so zur zentralen Symbolfigur, die das Empire erfahrbar macht und dann in den großen Pomp and Circumstances Inszenierungen des Empires mit dem Delhi Durbar 1877 auch symbolisch erfahrbar macht und die diesem ganzen Sammelsurium an Kolonien sowas wie eine symbolische politische Kohärenz gibt, als Symbolfigur wohlgemerkt.
Da haben die ja damals, muss man ja schon fast sagen, eine relativ gute PR betrieben, ne? Weil wir haben eben schon im Gespräch mit Herrn Stuchter gehört, dass Victoria in vielen dieser Kolonien und ich glaube in den allermeisten überhaupt niemals war.
Tatsächlich hat sie das Empire nie bereist, ja, auch da unterschiedlich für Indien hat sie sich sehr interessiert, Afrika weniger tatsächlich. Und ist deswegen so eine symbolische Repräsentanz. Und über weite Strecken des 19. Jahrhunderts hat sie auch ein hohes Ansehen, wobei man das natürlich auch nochmal so ein bisschen differenzieren muss in den Kolonien, dass dieses Ansehen einerseits insbesondere in den weißen Kolonialeliten, die sich auch aus britischen Aristokratie oft rekrutieren, sehr, sehr hoch ist. Bei den indigenen Herrschern, die Treue auf sie schwören, ist es schwer einzuschätzen, ob da wirklich ein großes Ansehen besteht oder ob das eher eine politische Frage war, eine strategische. Etwas schwieriger wird es, wenn wir uns dann die indigenen Menschen angucken, indigene Eliten, die nicht traditional sind, die sich dann im Empire bilden durch britische Bildung, Leute wie Mohandas Gandhi, die eine britische Ausbildung machen und erst über lange Strecken des 19. Jahrhunderts dann hoffen, dass sie dann im britischen Empire als gleichberechtigter Partner aufsteigen. Und in dieser Phase ist auch Victoria dort in diesem Zirkel noch angesehen. Und gegen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts machen diese Eliten in dem durchaus rassistischen britischen Empire die Erfahrung, dass man nie gleichberechtigter Partner in diesem Staatswesen sein wird, ist dann entsprechend frustriert und strebt nationale Unabhängigkeit an. Und zu diesem Zeitpunkt wird Victoria tatsächlich zu einer Abgrenzungsfolie. Und nach 1947, der Unabhängigkeit Indiens zum Beispiel, werden reihenweise Victoria-Statuen demontiert und Indien, obwohl das große sogenannte Kronjuwel des britischen Empires und damit auch eines der ersten Länder im Commonwealth, ist tatsächlich das letzte Land, das die Royal Family oder dann später Elisabeth für einen königlichen Besuch einlädt im Commonwealth.
War das dann im Grunde auch das Ende des britischen Empires? Der Anfang vom Ende?
Wann der Anfang vom Ende ist, ist manchmal ein bisschen schwer abzuschätzen. Tatsächlich selbst schon in seiner Hochphase des britischen Empires, Ende des 19. Jahrhunderts, ist das Empire jetzt keine Supermacht wie die USA Anfang der 90er. Also man muss sich immer mit anderen ins Vernehmen setzen. Und bereits Ende des 19. Jahrhunderts in dieser Hochphase empfindet man das Empire in der Krise, weil Deutschland steigt auf, industrialisiert sich rapide, Russland übt Druck auf in Zentralasien aus. Es gibt immer wieder militärische Niederlagen in Khartoum und die Sandelwana. Und diese Widersprüche des Empires, dass eben Großteil der Menschen, die eben die Untertanen Victorias sind, auf absehbare Zeit keine politischen Partizipationsrechte haben, also die Leute in Indien, in Afrika, die verschärfen sich nach dem Ersten Weltkrieg extrem stark. Das wirkliche Ende ist dann aber tatsächlich der Zweite Weltkrieg, nachdem das britische Empire nicht mehr die militärische oder wirtschaftliche Macht besitzt, das Empire aufrechtzuerhalten gegen immer stärker werdende nationale Unabhängigkeitsbestrebungen und auch geopolitisch in der bipolaren Welt mit der USA und der UdSSR auch gar nicht mehr das Interesse hat, das in dieser Form zu tun. Und man muss dann tatsächlich den Zweiten Weltkrieg als Anfang vom Ende sehen.
Wie schätzen Sie ein, wie sehr ist denn dieses britische Empire, diese Gewissheit, wir waren mal wirklich eine Großmacht, wie sehr ist das heute noch in den Köpfen der Briten verankert?
Sehr stark, glaube ich, auf verschiedensten Ebenen. Also natürlich ist es jetzt nicht so, als wäre die ganze britische Gesellschaft da irgendwie nostalgisch und stolz drauf, sondern Großbritannien durchlebt ja auch gerade extrem intensive Debatten, wie man auch mit der Gewalt dieses Empires umgeht, wie man das historisch aufarbeitet. Gleichzeitig ist, glaube ich, gerade diese imperiale Vergangenheit auch ein wichtiger Erklärungsgrund dafür, warum man so eine komische Zwischenstellung hat. Mit einem Fuß in Europa, mit einem Fuß eigentlich immer raus. Und das, glaube ich, diese imperiale Vergangenheit ist auch ein wichtiger Grund, die Mentalität zu verstehen, die am Ende des Tages auch zum Brexit geführt hat. Weil man eben nie ganz Kontinentaleuropa war, weil man sich immer aufgrund dieser Weltmachtvergangenheit, dieser Ausrichtung von Europa weg in außereuropäische Gebiete und in die große Geopolitik immer auch mit einem Fuß außerhalb Europas gesehen hat.
Und wenn wir jetzt nochmal zur Hauptperson unserer Folge zurückkommen, zur Queen Victoria, wie sehr ist die denn heutzutage noch in den Köpfen der Briten? Was verbinden die mit ihrer Queen Victoria?
Queen Victoria ist eine der bekanntesten britischen Monarchinnen, auch in der Historienstellung nach wie vor. Ich glaube, übertroffen eigentlich nur noch von Elisabeth II. Und vielleicht gleichrangig mit Elisabeth I. Und nach Victoria wurde ein ganzes, durchaus heterogenes Zeitalter benannt, also die viktorianische Ära, die, je nachdem, wen Sie politisch fragen, durchaus unterschiedlich gedeutet wird, diese Ära. Zum Beispiel Margaret Thatcher hat immer wieder die großen viktorianischen Werte beschworen, der Unabhängigkeit, der Selbstständigkeit, der wirtschaftlichen Interessenverfolgung. Andere sehen die viktorianische Ära als so eine Phase der sexualmoralischen Verklemmtheit, der imperialen Ausbeutung. Und als Victoria, als zentrale Symbolfigur, wird dann quasi entlang dieser Debatten auch immer wieder gebrochen. Wichtig ist, dass aber auch da Victoria nochmal den Sonderstatus hat, da sie gerade prägend ist für den modernen Modus operandi der royalen Familie, man immer das Gefühl, dass wir diese Familie als, auch man muss sie auch wirklich als Familienbusiness bezeichnen, sie bezeichnen sich ja selbst intern als die Firma, dass durchaus auch ein Gefühl dafür besteht, dass das von Victoria geprägt wurde und sie quasi der Beginn der heutigen modernen britischen Monarchie ist, die ja jetzt sich nochmal seit dem Ausstieg von Harry auch nochmal neu erfinden muss und dem Tod von Elisabeth II.
Kevin Denk war das von der Uni Münster über die Bedeutung von Queen Victoria und des britischen Empires bis heute. Vielen Dank.
Gerne.
Matthias, was hältst du jetzt eigentlich von dieser britischen Monarchie? Interessiert dich das? Also guckst du dir diese Hochzeiten an, die Krönungen oder hast du zum Beispiel auch The Crown gesehen?
Ich muss ehrlich gestehen, mir ist das alles völlig wurscht. Aber ich verstehe schon die Menschen, die sagen, Elisabeth, also die Queen, hat mir ein Leben lang Halt gegeben. Oder die sagen, die Monarchie hält unser Land zusammen. Oder ich kann mir ein England ohne König oder Königin einfach nicht vorstellen. Auch wenn ich das alles nicht teile. Aber gleichzeitig ist England eben auch eine uralte Demokratie. Also es ist sozusagen gemischt. Aber die Zeremonie bei der Inauguration von Charles III., die fand ich merkwürdig.
Ja, die fand ich auch sehr merkwürdig.
Mitunter geradezu mittelalterlich und der Zeit vollkommen entrückt. Und ich kann damit ehrlich gesagt wirklich aber auch gar nichts anfangen.
Ja, das war so eine Art Kostümfest, hatte ich das Gefühl.
Genau.
Ja. So, das war die erste Folge unserer kleinen Serie über die großen Herrscherinnen. Davon wird es dieses Jahr noch ein paar mehr geben. Nächste Woche aber nicht. Da hört ihr die Sendung zum Todestag Karls des Großen Ende Januar 814. Die haben wir vor Publikum aufgezeichnet in Sondershausen in Thüringen. Macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.